Ja, einen schönen guten Morgen. Vielleicht denkt der eine oder die andere, jetzt redet der Kurt schon wieder übers Geld. Und noch dazu anhand der Offenbarung. Offenbarung 17, wird immer schlimmer. Und die Claudia hat gemeint, wie sie das gehört hat, ich mag nichts Schierches hören. Tu's nicht. Aber es gibt drei gute Gründe, auch über dieses Buch der Offenbarung nachzudenken und übers Geld zu reden, wieder übers Geld zu reden. Das erste, das Wort Gottes spricht viel darüber. Jesus selber spricht viel darüber. Der zweite Grund, es wird auch in den Medien viel darüber geschrieben und gesprochen. Und ich glaube, kaum jemand von uns ist unberührt von dem, was momentan passiert auf den Finanzmärkten, in der Wirtschaft, und manche spüren es möglicherweise schon in der Arbeit. Manche meinen, in Österreich ist die Krise noch gar nicht so richtig angekommen, das kommt noch. Es ist ein großes Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. So viel über das Finanzwesen, über das Wirtschaftswesen, über Finanzprodukte, über Derivate und alles Mögliche habe ich noch nie gewusst, wie jetzt seit einem Jahr oder einem guten Jahr. Einfach weil es ein Thema ist. Also die Bibel spricht viel davon, es ist in den Medien, es tangiert uns selber, diese Krise. Und zum Schluss musste ich auch vor 3 Tagen einen Vortrag zu dem Thema halten. In Graz, dort war der runde Tisch des Vereins Weg der Versöhnung, wo christliche Leiter aus ganz vielen verschiedenen Kirchen zusammenkommen und wo wir auch über dieses Thema nachgedacht haben. Es hat mich herausgefordert, mich neu mit diesem Thema zu beschäftigen. Was können wir von der Bibel her zu diesem Thema der Finanzkrise sagen? Können wir überhaupt etwas konkret jetzt sagen in diese Situation hinein von der Bibel her? Sind Dinge einfach rein technisch aus dem Ruder gelaufen, haben Mechanismen versagt, haben halt die gesetzlichen Regelungen nicht funktioniert oder waren sie nicht vorhanden? Waren es nur Systemfehler oder muss man auch von der Bibel her tiefer gehen? Versuchen, tiefer zu sehen. Und hat vielleicht Gott, und wenn ja, in welcher Weise, seine Hand im Spiel in dieser Krise? Um diese Fragen soll es jetzt in der Predigt gehen. Und zunächst mal rein sachlich, wirtschaftlich betrachtet, ist ja einiges tatsächlich sehr schief gelaufen. Da sind Geldblasen entstanden, haben sich Geldmengen aufgebläht, die dann irgendwann geplatzt sind. Große Banken und Firmen sind bankrott gegangen. Noch viel mehr Banken und Firmen und Versicherungen sind mit unglaublich viel Geld gerettet worden. Zumindest hat man Garantien und Sicherheiten übernommen. Es wurden Unsummen von Geld hineingesteckt ins System, damit es weiter funktioniert, damit sich das Rad weiter dreht. Geld, das realwirtschaftlich, materiell in keiner Weise gedeckt ist. Mit all den Folgen, die das noch haben kann. Virtuelles Geld, Fantasiegeld, sagen manche. Das kann nicht gut gehen, das ist reines Spielgeld. Und wir sehen, dass jetzt nach den Banken, nach den Firmen auch ganze Staaten in die Krise kommen. Griechenland ist ständig in den Medien zurzeit. Aber das ist wohl nur die Oberfläche. Ich glaube, es sind auch Symptome für tiefer liegendes Fehlverhalten. Ich denke, da ist Folgendes zu nennen an Fehlverhalten. Einerseits Verantwortungslosigkeit. Beispielsweise, dass man Kredite gibt an nicht kreditwürdige Empfänger. Speziell in den USA, damit hat es ja begonnen. Da wurden Hauskredite Leuten gegeben, wo man von vornherein wusste, die können das niemals zurückzahlen. Und das ging nur, und das ist das zweite verantwortungslose Verhalten, nur deswegen, weil man die Risiken sofort weiterverkaufen, sofort weiterschieben konnte. Und mir kommt das heute so vor, als würde jeder versuchen, dem anderen den schwarzen Peter weiterzureichen. So haben es die Banken gemacht, so haben es Versicherungen gemacht. Die Frage ist, wer denn zum Schluss dann hat, diesen schwarzen Peter? Inzwischen haben ihn schon die Staaten und irgendwann haben ihn wahrscheinlich alle Bürger und alle Steuerzahler. verantwortungsloses Verhalten. Blendwerk, jetzt mal so bezeichnen. Wertpapiere, hinter denen nichts steckt, die ganz toll klingen, die bestens bewertet werden von Ratingagenturen, aber hinter denen kein wirklicher Wert steckt. Man könnte noch vieles anführen. Unmäßiger Konsum auf Pump, unverantwortliche Ausweitung der Geldmenge und so weiter. Verantwortungsloses Handeln. Aber dann, wenn man hört, auch was Leute berichten aus dem Inneren dieser Finanzmetropolen, aus dem, was dort so passiert, in den Zirkeln, wo wirklich das ganz große Geld gemacht wird, da ist man auch von anderen Dingen recht verblüfft. Von anderem Fehlverhalten. Sicher habt ihr auch viel von der Gier gehört, die da angeblich auch im Spiel ist. Ich habe einige Videos auch gesehen von Investmentbankern, über Investmentbankern. In einem Beitrag im Schweizer Fernsehen, da war ganz explizit die Rede von, der typische Investmentbanker ist jung, männlich und maßlos. Er ist, das beschreiben sie einen, der dann ausgestiegen ist, er ist unglaublich arrogant. Und der wird dann interviewt und der sagt auch, die Kunden, die sind alle so arrogant. Und dann gehen sie in die Nachtclubs und alles ist käuflich. Mit Geld kann man sich alles kaufen, was man möchte. Sex, Drogen, Geld, alles. Und auch wenn man gewisse Aussagen von Top-Bankern hört, wir sind die Herren der Welt. Vielleicht können wir die Folie jetzt sehen. Es gibt diesen Ausdruck Masters of the Universe. Ich weiß nicht, ob euch das schon untergekommen ist. Seit einem bestimmten Film, ich glaube 1990 ist er rausgekommen, werden auch die Investmentbanker die Masters of the Universe genannt, die Herren des Universums. Diejenigen, die alles bewegen können, was sie wollen, weil sie einfach so viel Geld haben. Und ganze Staaten in die Knie zwingen können. Es gab Beispiele, wo einzelne Investmentfonds Länder in die Knie gezwungen haben, Währungen in die Knie gezwungen haben. Und auch jetzt vor kurzem hat es angeblich ein Treffen von großen Fondsmanagern gegeben, die ganz bewusst gesagt haben, wir gehen jetzt gegen den Euro. Wir spekulieren jetzt gegen den Euro. Wir wetten darauf, dass er weiter fällt. Und durch die schiere Menge, die diese Leute zur Verfügung haben, können sie das auch tatsächlich bewirken, dass dann der Euro tatsächlich fällt. Masters of the Universe. Und auf der nächsten Folie sehen wir diesen Aussteiger, von dem ich gesprochen habe, Sharane Anderson. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, er schreibt Zeitschriftenartikel über das, was da teilweise, sicher nicht bei allen, aber teilweise passiert, in den Finanzmetropolen. Es ist ganz normal, mit den Kunden, für die man im letzten Jahr gerade etliche Millionen verdient hat, dann durch die Stadt zu ziehen. Es gibt dort in diesen Finanzdistrikten auch entsprechende Nobel-Restaurants, Nobel-Bars, Nobel-Nachtclubs und so weiter. Drogen sind kein Problem. Ja, werden ganze Bücher darüber geschrieben. Ein Teil dieses Kartenhauses, denke ich, ist in den letzten Monaten auch zusammengestürzt. Ein noch größerer Teil, denke ich, wird noch künstlich aufrechterhalten. Sagt uns Gott, sagt uns die Bibel etwas dazu, zu diesem Kartenhaus, zu dieser Art, Master of the Universe spielen zu wollen. Auch diese Haltung zu haben, und das kann man sicher nicht auf jeden Einzelnen beziehen, aber doch diese Haltung, und das beschreibt er auch explizit, diese Haltung, mit Geld kann ich alles tun, oder mit Geld kann ich mir alles kaufen. Menschen, Einfluss, Macht, ein schönes Leben. Was immer. Ja, können wir es wieder ausblenden. Ja, bei meinem Nachdenken bin ich eben auf dieses Buch des Johannes gestoßen, auf die Offenbarung. Und ich möchte einen Text vorlesen, den ihr vielleicht nicht gleich mit diesen gegenwärtigen Entwicklungen in Verbindung bringen würdet. Und doch denke ich, dass da mehr drin steckt, als nur eine Prophetie auf die Zukunft, als nur etwas, was sich einmal erfüllen wird. Sondern ich glaube, manches davon passiert auch jetzt und passiert auch heute. Nicht in diesem Vollmaß, wie es in Offenbarung 17 beschrieben wird, aber doch auch schon. Ich werde jetzt noch manches dann zur Auslegung der Offenbarung sagen, wie ich sie verstehe und was uns vielleicht auch helfen kann, sie besser zu verstehen. dass es da nicht nur um einmalige Erfüllungen geht, sondern um Dinge, die so musterhaft, exemplarisch immer wieder mal vorkommen und passieren. Und in Vollendung dann, denke ich, am Ende, bevor Christus wiederkommt. Ich lese einige Verse aus Offenbarung Kapitel 17. Die Überschrift in meiner Bibel lautet: Die große Hure Babylon. Und damit ist keine einzelne Person gemeint, sondern wie wir am Ende dann des Kapitels lesen, die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Die große Stadt, Babylon wird sie hier genannt. Und ziemlich sicher ist da auch Rom im Hintergrund bei Johannes. Das, was die Christen auch in Rom erlebt haben im ersten Jahrhundert. Die Stadt, die durch ihren Reichtum und durch ihre strategische Lage und durch ihre Handelsbeziehungen Herrschaft über die Könige auf Erden hat. Und so eine Stadt wird es wieder geben. Und gab es wohl durch die Geschichte immer wieder. Schon im Alten Testament werden Städte so beschrieben, die stolz werden, die überheblich werden, die mit der ganzen Welt Handel treiben und dann auch Hurerei, Götzendienst treiben. Und das gibt es immer wieder, dieses Muster, dieses Schema. Hier ist dann die Rede vom Gericht, vom göttlichen Gericht über diese Hure Babylon, über diese Stadt. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Diese Schalen sind eben die Zornesschalen Gottes. Wenn sie ausgegossen werden, kommt das göttliche Gericht über die Gottlosen. Und hier eben über die Hure Babylon. Der redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Eben gute strategische Lage, viele Handelswege, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und dann wird es ja noch schlimmer, wie er die Hure beschreibt, der Johannes. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, dieser Engel, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und am Ende des Kapitels, und der Engel sprach zu mir: Die Hure, die du gesehen hast, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier. Tier steht hier für die staatliche Macht. Die Hure ist mehr die Wirtschaftsmacht, die Handelsmacht. Das Tier ist die staatliche Macht und am Ende auch der Antichrist. Ein Herrscher. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Ja, können wir die nächste Folie sehen? Wenn man sich dieses Bild von der Hure ansieht, ja, was sind so die Hauptkennzeichen dieser Stadt, die hier personifiziert wird in diesem Bild der Hure? Eben zum einen, es ist eine große Handelsstadt, sie hat Kontakt und Einfluss über viele Nationen und Reiche. Ja, Luxusleben, Zügellosigkeit. Sie trägt Purpur und Scharlach, Gold, Perlen, Edelsteine. Sie ist stolz und selbstherrlich. Sie sitzt an vielen Wassern. Dieses Sitzen in der Offenbarung, da wird am Thron gesessen. Gott sitzt am Thron. Das Sitzen ist auch ein Ausdruck der Herrschaft. Und sie sitzt auch da, stolz und selbstherrlich an den vielen Wassern und hat Einfluss über die Welt. Ja, was kann das, ist das heute auch der Fall? Trifft das auch auf heute zu? Dieses Muster, dieses Schema? Zum Teil glaube ich schon. Eben, ich habe davon gesprochen, was auch in diesen Finanzdistrikten, in diesen Finanzmetropolen so passiert, in diesen Finanzvierteln. Auch der Einfluss, den die Finanzwirtschaft hat weltweit. Zum Teil sind die Staaten sehr abhängig inzwischen von den großen Banken, von den großen Konzernen. Von den Masters of the Universe. Hurerei. Wenn man das Alte Testament liest, Hurerei bedeutet immer wieder Götzendienst. Israel treibt Hurerei, das heißt, sie laufen anderen Göttern hinterher. Götzendienst, aber auch häufig in Verbindung mit Unzucht. Die Hure ist die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Ich habe schon gesagt, da läuft auch sehr vieles. Gerade dort, wo diese Einstellung herrscht, ich kann mir mit Geld alles kaufen. Alles ist käuflich. Aber die Hure gibt sich auch selber her für alles. Verkauft sich für Geld und ist bereit, alles zu tun für Geld. Und zum Schluss, was bei dieser Hure auffällt, sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Trunken vom Blut der Christen. Wir wissen, im ersten Jahrhundert gab es Christenverfolgungen, gab es die Hinrichtung von Christen. Nicht im ganzen Römischen Reich, nicht reichsweit. Gut, am Ende des ersten Jahrhunderts an relativ vielen Orten im Römischen Reich. Und manche Christen erleben das auch heute. Uns geht es relativ gut. Christenverfolgung. Aber wenn man Dinge sich ansieht, auch in den letzten Jahren, wie viel Hass teilweise christliche Veranstaltungen auch attackiert wurden, das konnte einen schon erschüttern. Ich denke speziell ans Christiwell in Bremen und dann auch diesen Kongress für Psychotherapie und Seelsorge in Marburg. Bei aller berechtigter Kritik, die man haben kann, oder na, nicht berechtigt, aber man kann ja anderer Meinung sein und Kritik äußern, aber zum Teil war das sehr gehässig, was da auch kam. Und lästerlich, wo Bilder gezeigt wurden mit einem Schwein, das ans Kreuz genagelt wurde. Heidenspaß statt, ich weiß es nicht genau, so gefaltete Hände durchgestrichen, gebetsfreie Zone und so weiter. Lästerung ist auch ein Kennzeichen dieser Stadt, dieser Hure, dieses Systems, das uns da beschrieben wird. Ich möchte ein Zitat vorlesen auf der nächsten Folie. Ihr wisst, dass es eine sehr starke Bewegung auch gibt, diesen neuen Atheismus, der teilweise heftige Angriffe auf alle Religionen startet, nicht nur auf das Christentum. Ich glaube, da ist es auch gut, wenn man in eine offene Diskussion tritt mit überzeugten Atheisten. Aber das, was hier beispielsweise geschrieben wird, geht auch für mich über das hinaus, was eine sachliche Auseinandersetzung ist. Ein Zitat aus einem dieser Bücher, die in jeder Buchhandlung zu finden ist. Der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Das ist der Gott des Alten Testaments, an den auch wir glauben. Das wird heute gelesen von sehr vielen. Es ist absoluter Bestseller, das Buch, aus dem dieses Zitat stammt. Auf der nächsten Folie sehen wir auch den Titel. Der Gotteswahn von Richard Dawkins. Er ist auch nicht irgendjemand, er ist einer der führenden Biologen, Evolutionstheoretiker, hat sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Bücher zur Evolutionstheorie geschrieben, aber er meinte, das wäre sein wichtigstes Buch, das er bis jetzt geschrieben hat und auch ein Buch, das ihm ein großes, großes Herzensanliegen ist. Der Gotteswahn, gegen die Religion auch vorzugehen. Und ich nehme an, dass etlichen von euch das in den Buchhandlungen untergekommen ist. Und stapelweise liegt es überall dort zu finden. Er ist auch Professor an der Universität Oxford für das öffentliche Verstehen oder Verständnis der Wissenschaft. Also er soll das, was Wissenschaft ist, was Wissenschaft bedeutet und was sie nicht bedeutet, in der Öffentlichkeit auch vermitteln. Das ist auch sein Auftrag als Professor dort in Oxford. Ja, was will ich damit sagen? Heißt das, was wir in Offenbarung 17 lesen, dass das heute schon erfüllt ist in diesen Erscheinungen, die ich jetzt genannt habe? Und ich denke, wenn man genau hinsieht, teilweise trifft es zu, ansatzweise trifft es zu, in manchen Aspekten trifft es zu, aber ich glaube nicht, dass es in diesem vollen Ausmaß, in diesem vollen sich ausgewachsen sein zutrifft auf heute. Hat es dann nichts mit heute zu tun? Sollen wir dann Offenbarung 17 überhaupt nicht auf heute beziehen? Ist das nur etwas Zukünftiges? Und dann muss ich noch ein paar Dinge zur Auslegung der Offenbarung sagen. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass die Offenbarung in Symbolen spricht. In Bildern, Symbolen, die für eine größere Realität stehen. Für eine komplexe Wirklichkeit. Eben die Hure ist eben als Person geschildert hier, ein Bild von einer Person, die auf einem Tier reitet, aber steht für eine Stadt. Hörner stehen für politische Macht. Aber eben diese Symbole stehen auch nicht nur für eine einmalige geschichtliche Erscheinung, sondern für wiederkehrende Muster. Typische Erscheinungen. Und diese Symbole, so meinen die meisten Ausleger, die verkörpern sich in der Geschichte mehrmals, öfters. Eben, das sind so typische Erscheinungen, die immer mal wiederkehren. In mehr oder weniger reiner und ausgewachsener Form. Das Bild von der Hure hier, das wird auch im Alten Testament schon von großen Städten gebraucht. Ninive, große Stadt, einflussreiche Stadt, große Handelsstadt, wird auch als Hure bezeichnet. Und auch Tyrus und Sidon, die Städte in Phönizien. Zunächst gab es gute Handelsbeziehungen mit Israel, mit dem König David, beim Tempelbau und so weiter. Aber dann lesen wir auch, dass der König Salomo sich Frauen genommen hat von den Völkern rundherum und unter anderem phönizische Frauen. Und dann heißt es, dass die Astarte der Sidonier eine der Göttinnen war, denen er sein Herz dann zugewendet hat. Eine der Göttinnen, die seine Frauen mitgebracht haben aus Phönizien. Und ihr erinnert euch, Hurerei steht im Alten Testament für den Götzendienst. Und dann wird es auch auf Rom bezogen, in der Offenbarung, denke ich. Dieses Muster von dieser sündigen Stadt, von dieser Stadt, die stolz und überheblich ist und der alle möglichen Dinge passieren und vorkommen und die auch die Christen verfolgt. Und so verstehe ich auch die Offenbarung, dass zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu diese Symbole, diese Bilder sich wiederholen, mehrmals vorkommen, aber zum Schluss eine ganz radikale Verwirklichung finden. Nach mehreren Antichristen, ich denke, Nero war so ein Antichrist, Hitler aus meiner Sicht, kann man sicher darüber streiten, aber ich denke, da war so manches von dem, was in der Offenbarung übers Tier gesagt wird, verwirklicht. Kommt dann der Antichrist schlechthin am Ende? Und nach mehreren Verkörperungen und Verwirklichungen dieser Stadt, dieser frevelhaften Stadt, kommt am Ende die götzendienerische Stadt schlechthin, die dann auch die Christen verfolgt. Eben, ich denke, manches heute ist verwirklicht von dem, was wir hier finden, in diesen Bildern. Und ich denke, mehr wird noch in Zukunft Verwirklichung finden. Die Offenbarung präsentiert uns drei Hauptfeinde der Christen, gegen die wir zu kämpfen haben. Der eine, der über den anderen steht, der letzte, größte Feind ist der Drache, die Schlange, Satan. Er kommt etliche Male vor in diesem letzten Buch der Bibel. Es ist die letzte Zeit, in der er noch wirken kann, in der er noch etwas tun kann. Und ihm untergeordnet und mit ihm verbunden sind eben diese beiden Gestalten. Die große Hure, die Stadt, die Verführerin, die im Luxus schwelgende, die Götzendienerin, die wirtschaftliche Macht. Eben mit dieser Einstellung, für Geld tue ich alles und für Geld kriege ich alles. Und das Tier, der Antichrist. Das ist mehr die staatliche Macht, der Unterdrücker, der Verfolger, die Anbetung fordernde politische Macht. Alles muss mir dienen. Und das ist auch ein wiederkehrendes Muster, wenn man an die Geschichte denkt, die totalitären Staaten. Und wo es für Christen sehr, sehr viel gekostet hat, wenn sie gesagt haben, wir beugen unsere Knie nur einem Herrn und einem Führer folgen wir und dienen wir. Das hat für Christen schlimme Folgen gehabt, teilweise in der Geschichte. Dort, wo sie denen widerstanden haben, die sich an die Stelle Gottes aufgeschwungen haben und die die Herren sein wollten über alles und auch über die Herzen und Gedanken der Menschen. Die gibt es immer wieder. Ich denke, das Nachdenken über diese Feinde, die wir haben, speziell jetzt über diese Verführerin, die im Luxus schwelgende, das ist sicher auch eine große Herausforderung an uns, an mich selber. Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen an dieser Stelle. Eben unsere Feinde sind nicht nur von außen. Die wollen uns nicht nur bedrängen und unterdrücken mit Macht, uns zum Schweigen bringen, sondern ein Feind sind auch die materiellen Verlockungen. Und ich denke, dass das Konsumdenken eine große verführerische Macht hat und auch die Macht hat, Gemeinden, die Christenheit überhaupt zu beeinflussen. Das ist eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Art zu denken, wo wir aufpassen müssen. Eben diese Konsumhaltung, dieses Konsumdenken ist, wir sind ja überhäuft von Angeboten. Wir haben die freie Wahl. Da gibt es ja unglaublich viel, aus dem wir wählen können. Der Kunde ist König und die Firmen preisen uns ihre Produkte an. Jeder sagt, meins ist noch besser, noch toller. Aber der Kunde hat die Wahl. Ich kann wählen und ich kaufe das, was ich möchte. Ich kaufe das, was mein Leben schöner macht. Und man kauft ja oft mehr als nur ein Produkt, als nur ein Lebensmittel. Man kauft ja oft ein Image gleich mit. Oder irgendwelche Versprechen, die mit der Werbung auch transportiert werden. Das Problem ist, dass diese Konsumhaltung und dieses Denken, ich kaufe mir, was mir gut tut, was mir gefällt, was ich auswähle aus der Masse und damit eben habe ich auch mir ein bestimmtes Image auch gekauft. Das Problem ist, dass das auch auf andere Bereiche übertragen werden kann, dieses Denken. Und so manche Theologen meinen, dass das manche Gemeinden auch tun und manche Kirchen. Speziell in den USA, aber wir sind auch nicht gefeit davor. Marketing zu treiben, das Produkt anzupreisen. Wir haben das tollste Produkt, kauf das, kauf dieses Angebot, weil es so gut ist, weil es so gut tut, weil es so schön ist. Der Glaube als Produkt, der das Leben bereichert. Und ich glaube, ich bin überzeugt, der Glaube bereichert das Leben unheimlich und das ist das wahre Leben. Aber es ist nicht nur etwas, was mir gut tut, sondern es ist der Dienst am größten Herrn, den es gibt. Und das fordert Umkehr. Die Gefahr, auch ein billiges Evangelium zu verkünden, indem wir nur die positiven Seiten oder nur das, was mir etwas bringt, anpreisen. Und indem wir verschweigen, dass Nachfolge auch etwas kostet. Dass es zwar das Tollste ist, das es gibt auf der Welt, aber dass es letztlich mein Leben kostet. Dass es nicht mehr mein eigener Herr sein kann, wenn ich Jesus folge. Dass er der Herr ist. Dass er sagt, wo es lang geht. dass ich für ihn da bin und nicht er für mich. Und ich denke auch diese Herausforderung in Bezug auf den Besitz. Dass man sein Herz an etwas anderes hängt als an Gott, als an Jesus. Dass sich etwas an die Stelle setzt in unserem Leben, die nur Jesus zusteht. Dann wird es auch zum Götzendienst. Zu dieser bildlichen Hurerei. Das ist eben auch diese Verführungsmacht der Hure, dass unser Herz nicht mehr zuerst an Jesus hängt, sondern am angenehmen Leben, an dem, was ich mir kaufen kann. Die Verführerin, nicht nur die Bedrängung, die Bedrängnis von außen. Da sagt Gott, da sagt Jesus in Offenbarung 18 im nächsten Kapitel: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Eben, dass wir da nicht mitmachen, in dieser Haltung. Für Geld kann ich alles kaufen, für Geld tue ich alles und ich setze alles ein, nur um Geld zu bekommen oder um Besitz zu kommen. Das ist der Herr, dem ich diene. Das ist mein Gott. Da geht hinaus und habt nicht teil an den Sünden. Aber enden möchte ich nicht auf dieser negativen Note. Die Offenbarung hat den Sinn, Christen Mut zu machen, die eben bedrängt werden durch diese drei Feinde. Die Bedrängnis kann hart sein und kann schwer sein. Aber das Ziel ist, dass wir Überwinder sind, dass wir Sieger in diesem Kampf sind und dass wir dort ankommen, an diesem Ziel, das uns Gott bestimmt hat. Sehen wir am nächsten Bild auch bildlich, symbolisch dargestellt, das himmlische Jerusalem, diese Stadt, auf die wir zugehen. Aus der Bedrängnis durch die Babylons dieser Welt gehen wir auf dieses himmlische Ziel zu. Und da lesen wir dann in der Offenbarung danach: Ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein.